Das Wort Raubkunst hat es mittlerweile in die englische Sprache geschafft und damit in eine internationale Diskussion. Die Deutschen waren im 19. Jahrhundert und danach dabei, ihre Kolonialvölker nach Kräften zu berauben, genauso wie alle Kolonialherren. Die Rückgabe von kolonialem Raubgut aus den eigenen Beständen, die Verantwortung für den Kolonialismus, das beschäftigt mittlerweile viele Museen deutschlandweit und auch hier in Baden-Württemberg. Die vergessene Ausbeutung, Kolonialismus im Südwesten. Unter diesem Titel findet derzeit in Stuttgart ein Symposium statt. Mit dabei ist Bernd-Stefan Greve, Professor am Tübinger Institut für Geschichtsdidaktik und Public History. Herr Greve, erklären Sie mir bitte mal den Titel. Was wurde vergessen und welchen Anteil hat der Südwesten am Kolonialismus?
Ja, Kolonialismus ist ja sicherlich kein spezifisch südwestdeutsches Phänomen, sondern gesamteuropäisches. Insofern hat der deutsche Südwesten seinen Anteil daran. Ich würde zunächst vorschlagen, dass wir versuchen, kurz zu umreißen, was Kolonialismus überhaupt sein soll. Wenn wir Kolonialismus nämlich nicht nur als die Herrschaft über außereuropäische Gebiete verstehen, sondern tatsächlich als eine Denkhaltung, als eine Art, über die Beherrschten in den Kolonien zu denken, dann kann der Kolonialismus mit dem Verlust der Kolonialgebiete 1918 nicht zu Ende gegangen sein. Und dann erfordert es auch heute noch, darüber nachzudenken.
Gibt es ihn heute noch? Gibt es noch einen geistigen Kolonialismus bei uns?
Auf alle Fälle. Also ich erhalte regelmäßig Protest, wenn ich etwa auf Veranstaltungen sage, dass ich ein Rassist bin, aber zugleich betone, dass ich nach besten Kräften dagegen ankämpfe, weiter ein Rassist zu bleiben. Also wir haben alle noch koloniales und rassistisches Gedankengut in unseren Köpfen, sind uns aber dessen nicht unbedingt bewusst.
Wir sprechen hier über eine wissenschaftliche Tagung, aber im Anschluss gibt es dann eine künstlerische Performance nach diesem Symposium. Und in deren Zentrum, da steht ein Schädel. Erklären Sie mir bitte mal den Hintergrund.
Ich habe diese Veranstaltung tatsächlich schon mal sehen können. Die Schädel X Performance ist sehr empfehlenswert. Hintergrund ist, dass tatsächlich viele Kolonialisten, also Kolonialherren, Soldaten, Mediziner, also Wissenschaftler wie unmittelbar an der Kolonialherrschaft Beteiligte, Schädel gesammelt haben und zu wissenschaftlichen Zwecken nach Deutschland gebracht haben, die vielfach dann in Institutionen gelandet sind, sei es in Museumssammlungen, in der Medizin, in der Anatomie gelandet sind und dann später zur Auswertung von Rassenhierarchien benutzt wurden. Und teilweise sind diese Schädel, ist die Dokumentation zu diesen Schädeln verloren gegangen. Teilweise wurden Schädel auch geraubt. Mein Freund und Kollegen aus Freiburg, Heiko Wegmann von der Initiative Freiburg Postkolonial, dem ist es etwa so gegangen, dass er im Laufe dieses Jahres aus anonymen Quellen einen Schädel zugeschickt bekam, wo er jetzt versucht hat, den früheren Besitzer in Anführungszeichen, also die Herkunft des Schädels rückzuverfolgen, um auch eine entsprechende Rückgabe einzuleiten. Also wir können vermuten, dass auch auf deutschen Speichern noch weitere Schädel und weiteres koloniales Raubgut gelagert wird, privat, von ehemaligen an Kolonialherrschaft Beteiligten. Und genau daran knüpft diese Performance von Schädel X an, die also eine szenische Lesung beinhaltet, wo es darum geht, wann dieser Schädel verstehen könnte, wie würde er das Ganze wahrnehmen.
Gestohlene Kunst muss grundsätzlich zurückgegeben werden, sagt Hartmut Dorgalow, Generalintendant des Humboldt-Forums in Berlin. Das gilt sicherlich auch für solche Schädel und andere geraubte Gegenstände. Aber das sagt sich auch leichter, als es ist. Sollen wir unsere völkerkundlichen Museen jetzt leeren und darauf hoffen, dass sich die Menschen dann vielleicht im Internet über ferne, vergangene Kulturen informieren?
Ich weiß nicht, ob wir sie lehren müssen direkt. Was wir auf alle Fälle ermöglichen sollten, ist, dass die Kulturen und deren Nachfolger, aus denen die betreffenden Objekte stammen, einen Zugang auf diese Objekte haben. Im Moment ist ja so, dass das meiste Kulturgut aus der vorkolonialen Zeit und aus dem Beginn der kolonialen Zeit sich in europäischen und amerikanischen Museen befindet und nicht vor Ort, etwa, wenn wir jetzt die ehemaligen deutschen Kolonien nehmen, in Kamerun, in Tansania oder in Namibia. Dass da ein moralischer Anspruch auch mit umgeht, Eigentum zurückzugeben, ist zweifellos der Fall. Wo es etwas schwieriger ist tatsächlich die Rechtsverhältnisse zu klären, weil die Dokumentation zu diesen Objekten oft sehr lückenhaft ist. Wir wissen oft nur vom Ankauf der Museen, wir wissen aber selten tatsächlich, ob das vielleicht ein Geschenk war, ob das ein erzwungener Tribut war, ob das ein Raubgut war, ob das ein erpresserischer Akt damit einherging, dass das übereignet wurde. Den Kontext kriegen wir meist nicht mehr rekonstruiert.
Es gibt Museen wie das British Museum in London, die scheinen überhaupt kein Problem damit zu haben, ihr Raubgut zu präsentieren. Ich denke da an die Statuen aus Athen oder den einzigartigen Moai von der Osterinsel. Sämtliche Forderungen nach Rückgabe verpufften bislang. Offenbar gibt es die Möglichkeit, auf die Raubgüter mit Stolz zu blicken und nicht mit Schande.
Ich weiß nicht, ob Schande der richtige Begriff ist. Vielleicht sollte man eher von Scham sprechen. Aber eine Verantwortung und eine Scham dafür, was Vorfahren meiner eigenen Kultur Menschen einer anderen Kultur angetan haben, darf ich schon empfinden. wenn ich die Haltung der Briten dazu noch sagen kann, das ist vielleicht noch eine viel größere Aufgabe. In Frankreich, England, Belgien, Holland sind die postkolonialen Bewegungen noch viel mehr daran interessiert, endlich Gehör zu finden und auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen.
Die Zeit des Kolonialismus ist heute bei uns auch in der Wahrnehmung kaum noch präsent. Und das liegt sicher daran, dass der dunkle Schatten des Nationalsozialismus die Aufmerksamkeit auf noch schlimmeres Unrecht lenkt. Wie kann oder wie sollte man sich heute dem Thema nähern?
Ja, also wir haben das beispielsweise, wenn ich jetzt für mein eigenes Arbeitsgebiet sprechen darf, die Geschichtsdidaktik, ist natürlich ein Problem, dass wir die Behandlung der zwei deutschen Diktaturen irgendwie nicht kürzen sollten. Wir sollten also davon nichts wegschneiden, um jetzt mehr Kolonialismus zu machen. Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Es ist aber sicherlich nötig, dass wir die Kategorien hinterfragen, in denen wir Geschichte denken und beschreiben. Und das geht nicht nur in die Sprache rein, sondern das geht auch in Konstruktionen, von denen wir uns gar nicht bewusst sind, dass sie kolonial sind. Wenn wir beispielsweise von Hochkulturen sprechen, dann meinen wir immer Schriftkulturen und implizieren, dass nicht schriftliche Kulturen unterlegen seien. Das drücken wir durch den Begriff schon aus. Also wenn wir von mesopotamischen, ägyptischen Hochkulturen sprechen, was soll denn der Gegenbegriff zu den anderen Kulturen sein? Und da sieht man, dass die Wissenschaftssprache zum Großteil schon im Zeitalter der Kolonialherrschaft geprägt wurde. Und das hat Auswirkungen dahingehend, dass wir etwa, wenn wir Staatenherrschaftssysteme betrachten, natürlich dazu tendieren, alles am europäischen Maßstab, etwa dem bürokratischen Anstaltsstaat, wie wir sagen, also einem Staat, der verschriftlich ist, der ein festes Territorium hat, der über eine Bürokratie verfügt, der ein Staatsvolk umreißen kann, die natürlich eine per Definition afrikanische Herrschaftsform der vorkolonialen Zeit nicht genügen kann. Und diese vorkolonialen Herrschaftsformen erscheinen dann sofort defizitär, obwohl sie vielleicht auf ganz anderen Prinzipien beruhen und keineswegs weniger komplex waren als die europäischen.
Der Tübinger Historiker und Geschichtsdidaktiker Bernd-Stefan Greve über den Umgang mit kolonialem Erbe. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.